Ja, das ist ja sozusagen so ein Ausblick auf den zweiten Advent gewesen. Ich meine jetzt die zweite Ankunft Jesu, ne? Er ist gekommen und er wird wiederkommen. Das war gerade eben so ein Ausblick. Und ich habe das Gefühl, dass Jesus bei uns herzlich willkommen ist. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Überhaupt, alle sind herzlich willkommen. Die Gäste konnten sich über einen extra Willkommensgruß freuen. Sind alle herzlich willkommen oder vielleicht manche noch ein bisschen herzlicher als andere und wieder andere, für die ist vielleicht gar kein Platz, also jedenfalls kein vernünftiger Platz, so wie für die Familie Josef und Maria mit dem Kind in der Hotelleriegesellschaft da in Bethlehem, als nur ein Platz in einem Stall gefunden worden ist. Das hat ja auch so seinen Platz in der Weihnachtsgeschichte. Wie willkommen sind uns eigentlich Menschen unter uns? Alle gleich oder machen wir Unterschiede? Dazu der Text aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 13. Ich habe die gute Nachricht genommen, aber an ein oder zwei Stellen ein bisschen modifiziert. Meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit? Dann dürft ihr aber auch nicht Unterschiede machen, je nachdem, ob ein Mensch in der sozialen Rangordnung hoch oder niedrig steht. Nehmt einmal an, ihr seid zum Gottesdienst versammelt und es kommt ein Mann mit goldenen Ringen und in vornehmer Kleidung herein. Und ebenso ein Armer in Lumpen. Und ihr sagt zu dem gut gekleideten Mann respektvoll, bitte hier ist noch ein bequemer Platz. Aber zu dem Armen sagt ihr, du kannst dort hinten stehen oder auch setz dich hier neben meinem Stuhl auf den Boden. Trefft ihr da nicht höchst fragwürdige Unterscheidungen und urteilt nach verwerflichen Maßstäben? Hört gut zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht gerade die erwählt, die in den Augen dieser Welt arm sind, um sie aufgrund ihres Glaubens reich zu machen? Sie sollen in Gottes neue Welt kommen, die er denen versprochen hat, die ihn lieben. Ihr aber verachtet die Armen. Und wer unterdrückt euch und bringt euch vor Gericht? Die Reichen. Sind sie es nicht, die den hohen Namen lästern, der über euch ausgerufen wurde? Handelt nach dem wahrhaft königlichen Gesetz, wie es in den heiligen Schriften steht. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann tut ihr recht. Wenn ihr aber dabei Unterschiede macht, begeht ihr eine Sünde und steht vor dem Gesetz als Übertreter da. Denn wer das gesamte Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, hat gegen alle verstoßen und ist vor dem ganzen Gesetz schuldig geworden. Derselbe Gott, der gesagt hat, brich nicht die Ehe, hat auch gesagt, morde nicht. Wenn du also keinen Ehebruch begehst, aber jemand umbringst, bist du ein Übertreter des Gesetzes. Redet und handelt als Menschen, die einst vor Gott nach dem Gesetz beurteilt werden sollen, das wahrhaft frei macht. Wer selbst kein Erbarmen gehabt hat, über den wird auch Gott erbarmungslos Gericht halten. Wenn aber jemand barmherzig war, dann gilt, dass Erbarmen triumphiert über das Gericht. Das Gesetz des Königs, das Gesetz des Reichs Gottes ist das Gesetz der Barmherzigkeit. Ich hatte vor einiger Zeit über die Liebe gepredigt und festgestellt, dass der größte Mangel auf der Welt nicht etwa der Mangel an fossilen Brennstoffen ist, an Erdöl oder Kohle, sondern der Mangel an Liebe. Es hat sich auch wieder gestern gezeigt, in der Nacht auf gestern, dass die Führer dieser Welt es nicht geschafft haben, Maßstäbe festzulegen, um der Klimaveränderung vorzubeugen. Man hat einander nicht über den Weg getraut und jeder wollte der Erste sein und wollte mehr Zugriff haben als andere auf Erdöl, auf Kohle, auf das, was den Treibhauseffekt fördert. Also das größte Problem sind immer wieder wir Menschen. Wie sollen wir mit Menschen umgehen? Wie sollen wir einander miteinander umgehen? Jakobus in seinem Brief liefert uns, der macht es wie ein richtiger Prediger, liefert uns einen Grundsatz, könnte man auch sagen, ein Prinzip. Und dann schildert er das Problem, das dem Prinzip zugrunde liegt. Und dann wendet er diesen Grundsatz auf das Problem an. Ganz richtig schön durchsichtig und nachvollziehbar. Und er sagt am Anfang, meine Brüder und Schwestern, darüber kann man hinweglesen. Pastor hat mich gefragt, sag mal, sagst du auch in der Predigt ständig liebe Gemeinde? Ich sage, nee, das mache ich nicht. Ja, ich habe das Gefühl, das wird im Seminar so den Studenten beigebracht. Das ist so eine Art Formel, aber ich mache das ganz, ganz selten. Nicht, dass ich euch nicht für lieb halte, aber die Formel, die kommt bei mir kaum vor. Aber hier kommt sie vor, in dem Text, meine Brüder und Schwestern. Und das ist nicht einfach so eine Lehrformel, sondern es hat Bedeutung. Das erhöht die Aufmerksamkeit. Es soll die Aufmerksamkeit erhöhen, denn das, was jetzt kommt, ist sehr, sehr persönlich. Jetzt wird es sehr persönlich. Das ist keine allgemeine Betrachtung, die jetzt kommt. Kein Durchgang durch so eine Bildergalerie, sondern es geht jetzt wirklich ums Eingemachte. Es geht um etwas sehr, sehr Persönliches. Achtung, 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 liebe Brüder und Schwestern. Jetzt kommt der Grundsatz, macht keine Unterschiede. Jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Macht keine Unterschiede. Das ist sein Grundsatz. Das möchte er seinen Lesern ans Herz legen. Das möchte er all denjenigen ans Herz lesen, wo immer dieser Brief vorgelesen wird, damals wie auch heute. Und das sollten wir auf alle Fälle auch mit nach Hause nehmen. Nehmt den Zettel gern mit nach Hause, aber nehmt vor allen Dingen diesen Grundsatz mit nach Hause. Macht keine Unterschiede. Wir machen keine Unterschiede. Die Plätze sind alle gleich. Also wir haben keine vornehmen Plätze und keine Stehplätze, sondern alle haben so ein schönes Kissen und sind in der gleichen Ausführung, sind alle auch noch recht stabil nach all den Jahren. Kann man sich getrost da hinsetzen. Was, du darfst zwei Kissen haben. Arno, du darfst zwei Kissen haben. Also, das ist der Grundsatz. Jetzt kommen wir mal, was heißt eigentlich Unterschiede machen? Plätze sind alle gleich, ne? Kein Unterschied. Gehen wir ins Griechische rein, da ist ja ursprünglich in Griechisch alles geschrieben und ziemlich schlecht für Leute, die nur Deutsch und bestenfalls noch Englisch können. Da steht ein Wort, das lautet Prosopolempsia. Prosopolempsia ist zusammengesetzt, merkt man schon, weil es so lang ist. Und aus zwei Elementen besteht es, aus dem Element Sicht und Annahme. Das bedeutet, ich guck mir dich an und dann bewerte ich dich danach, wie ich dich sehe oder wie du bei mir ankommst. Ich sehe, du bist alt oder ich sehe, du bist schön oder ich sehe, du bist reich, gut gekleidet. Je nachdem, danach beurteile ich dich und danach bewerte ich dich. Das ist das, was hier im Grunde genommen im Hintergrund ist. Jemanden aufgrund äußerer Merkmale, also das, was man sehen kann, vielleicht auch was man riechen kann. Parfüm oder der Geruch von 4 Tage nicht gewaschen. Bewerten. Oder was man hören kann, gewählte Sprache, Bildung oder ganz einfach danach bewerten. Wert achten und behandeln. Na, denken wir, das ist aber doch ganz normal, das begegnet uns doch auf Schritt und Tritt. Und wir selber wissen das sehr gut, dass wir so bewertet werden und dementsprechend verhalten wir uns und beugen Begegnungen vor, indem wir uns etwa gut anziehen, wenn wir zu bestimmten Anlässen hingehen und uns irgendwie, wenn es darauf ankommt, auch gut ausdrücken und so und fein machen. Jakobus möchte deutlich machen, das ist eigentlich nicht normal. Das ist eine Volkskrankheit. Das ist eine Seuche. Unterschiede machen ist eine ganz gewöhnliche Volkskrankheit und alle Schichten sind betroffen, alle sozialen Schichten. Gucken, wie siehst du aus? Und dann bewerten sie dich. Das könnte ja auch gerade umgekehrt sein, ja? Dass man in Kreisen verkehrt, wo, wenn einer besser angezogen ist, total verachtet wird. Also im Grunde genommen ist es dasselbe. Okay, das ist das. Mach keine Unterschiede, der Grundsatz. Nach welchen Kriterien wir gerne Unterschiede machen? Fällt euch was ein? Nach welchen Kriterien? Sagt einfach mal. Kleidung, ja. Aussehen, genau. Beruf, ja. Bildung, Geld, Wahnsinn. Kommt auf ganz viel. Auto, ja. Sprache, aha. Ja, also mal sehen, ob euers dabei ist. Mal gucken. Jakobus greift natürlich den Bereich des Reichtums ganz besonders heraus. Er legt da ganz besonders den Finger drauf, wahrscheinlich, weil er das sehr oft beobachtet hat in den Gemeinden. Reichtum, das ist das Problem. Dass, also nicht das Problem, dass reiche Leute kommen, super, wenn sie kommen, aber dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen, mehr Wertachtung bekommen, als Menschen, die normal sind oder Unterschicht, vielleicht Sklaven, gab ja ganz viele Sklaven damals. Das ist nur eins von vielen Gebieten. Kann sein, dass wir uns vorschnell freisprechen, weil wir sagen, ich mache keine Unterschiede zwischen Reich und Arm. Das ist überhaupt gar nicht mein Problem, wir können gerade wieder nach Hause gehen. Aussehen. Das ist mir zuerst eingefallen. Aussehen. Das ist eine wichtige Sache heutzutage. Ist einer hübsch, ansehnlich oder hässlich? Ganz schön bedeutend heute. Wichtiges Kriterium. Forscher haben herausgefunden, dass schöne Menschen es in Bewerbungsgesprächen wesentlich leichter haben als andere. Wer hätte das gedacht? Aber so ist es. Volkskrankheit. Volkskrankheit der ungleichen Behandlung. Und zwar ohne dass die von der Personalabteilung sich das vorher klar gemacht hat. Die wussten das gar nicht. Das hat man im Nachhinein herausgefunden, war für sie genauso eine Überraschung wie für euch jetzt. Schönheit zählt was in der Welt. Die 68er-Generation damals, also um 1970, die damals jung waren, heute so um die 60 sind, die gingen dagegen auf die Barrikaden. Sie provozierten die Erwachsenen damals mit betont nachlässiger Kleidung, kamen in Sandalen in Gottesdienst, so in zerrissenen Jeans. Ja, du lächelst, ich kann mir vorstellen, damals war es so, ja? Lange Haare, Bärte bis zum Knie. Was? Ami-Jacken, ja, genau. Ja, heute ist das nicht mehr nötig, man sieht es euch an, ja? Heute ist das nicht mehr nötig. Ihr zieht euch jetzt normal an, ihr achtet auf euer Gewicht und geht ins Fitnessstudio. Schön sein ist ein Wert, aber es ist ein äußerer Wert. Nur ein äußerer Wert. Wir bewerten Menschen oft unwillkürlich danach. Ne, überleg mal, mit wem möchtest du zusammen sein, mit wem eher nicht. So, aber zweites, Hintergrund. Hintergrund. Na klar, jetzt muss ich gerade mal gucken. Wir bewerten manchmal Menschen danach, wo sie herkommen. In den Großstädten, nach der Straße, in der jemand gemeldet ist. Ich kenne die Straßen nicht, die berüchtigt sind. Ihr werdet sie vielleicht kennen, wenn ihr euch ein bisschen in Mannheim auskennt. Also einer, der aus der Straße kommt, das kann ja nichts Gescheites sein. Manchmal ist es auch die Hautfarbe, wie wir gerade eben gehört haben. Jemand hat gesagt, nach der Hautfarbe. Deutsche und Amerikaner sind angesagt, Briten übrigens auch. So relativ. Guck mal, zwei Richtungen hier. Türken, Zigeuner und Albaner sind vielleicht out, möglich. Wir würden es ja nie zugeben. Nein, als Gegenüber auf Abstand ist es okay. Also einmal die Woche vielleicht oder so, oder wo man halt zusammenkommt, aber wo es vertraulich wird, besser nicht. Alter. Ein bisschen ist es ja zu verstehen, wenn man sich zu Leuten seines Alters am meisten hingezogen fühlt, weil man gleich, sagen wir mal so, ein Thema hat, über das man miteinander reden kann. Ne? Also über Hörgeräte zum Beispiel oder über die neueste Musik oder so, je nachdem. Meistens findet man da eher ein Gesprächsthema. Jüngere ansprechen ist schwierig aus der Sicht von Alten, weil die heutzutage so sehr nuscheln. Alte ansprechen ist aus der Sicht von Jüngeren vielleicht schwierig, weil die so langweilig sind und nur über Hörgeräte reden. Die Kleinen werden auch ausgegrenzt. Die sind auch langweilig und noch ein bisschen verspielt. Die sind nicht so cool. Also Alter spielt eine Rolle, Erfolg spielt eine Rolle. Na klar, wer umgibt sich schon gern mit Losern? Ein bisschen was vom Glanz fällt ja auch auf einen ab, wenn man mit einem Gewinner, einem Erfolgreichen zusammen ist. Und schließlich dann der Reichtum. Klar, haben Reiche viele Freunde. Ja, es ist was Besonderes, wenn eines Tages hier jemand in einem Rolls-Royce Silver Shadow vorfährt und erstmal der Butler rausspringt oder der Chauffeur und dann so einen Teppich ausrollt oder vorher ein bisschen rumwedelt. Wer arm ist, der macht Probleme. Will der eventuell Geld? Wir sind kritisch. Halten wir den lieber auf Abstand. Ja, das sind so Kriterien. Wo grenzen wir Menschen aus? Der Spruch ist immer noch im Container zu lesen. Es war mal ein Thema in der Jugend, sehr lange. Jakobus macht es ganz praktisch, eine erfundene Begebenheit. Erinnert ein bisschen an die Geschichte von Jakobus' Halbbruder Jesus, der auch verachtet wurde und nicht reingelassen wurde. Zwei Gäste kommen in den Gottesdienst. Der Begrüßungsdienst tritt in Aktion. Der ist ganz, ganz schnell und fit. Der erkennt das. Aha, ein Gast, den haben wir noch nicht gesehen. Ha, da ist er, ein Reicher. Kennt ihr ihn wieder? Ja, ich habe ihn mal Gerd Goldfinger genannt. Gerd Goldfinger. Übrigens auch so, also im Griechischen, ich komme immer wieder auf Griechische dazu, wird dieser Mensch Chrysodaktylus genannt. Chrysodaktylus, das klingt wie ein Dinosaurier. Ne? Ist aber auch wieder zusammengesetzt und bedeutet Goldfinger. Ein Goldfinger kommt in die Gemeinde. Ein Goldfinger, also Gerd Goldfinger. Feine Klamotten, maßgeschneidert. Die Sitzplätze waren damals unterschiedlich. Es gab vielleicht 3, 4 sehr, sehr gute gepolsterte Plätze. Dann gab es die Holzklasse und dann gab es schließlich die Lehmbodenklasse in der Gemeinde. Er bekommt natürlich den besten Platz, den es gibt. Eine Anlage gab es natürlich damals auch nicht, so wie wir heute, ganz komfortabel. Also wird er da platziert, wo er ganz dicht beim Prediger steht oder bei dem, da wo die Musik spielt, wenn es damals schon Instrumentalmusik gegeben hat, weiß ich nicht. Da konnte er gut hören und er konnte gut sehen und vor allen Dingen wurde er selber auch gut gesehen. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig. Ein Platz, der mit Prestige verbunden ist. Jeder kann und soll ihn sehen. Ja, und dann kommt noch ein anderer, ein Armer. Den kennt ihr nicht. Ich nenne ihn Karl Kleinknecht. Es war lustig. Ich habe die Predigt in Gemmingen gehalten und habe gesagt, Karl Kleinknecht, die Gemeinde lachte. Wieso habt ihr einen Karl Kleinknecht? Ja. Sklaven kamen direkt von der Arbeit. Man konnte sich vorstellen, die rochen entsprechend in lumpigen Kleidern. Er darf nahe beim Eingang sitzen, wo ein Lüftchen weht. Auf dem Fußboden, dann verteilt sich, dann wird es gleich alles abgesogen, der ganze schlechte Geruch. Auf dem Fußboden, zu Füßen des Begrüßungsdienstes, das heißt, der Begrüßungsdienst nimmt die Holzklasse für sich in Anspruch. tun wir am besten, als ob er, der Karl, nicht da wäre. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, dann kann er umso schneller wieder gehen, gleich beim Eingang. Was ist so schlimm dabei? Kommen wir zum Problem. Was ist eigentlich so? Ist doch normal, macht doch jeder. Und so gehört sich das auch, so ist die Ordnung der Welt. Wäre chaotisch, wenn es anders wäre. Was ist so schlimm dabei? Jakobus schreibt, meine Brüder und Schwestern, ihr glaubt an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Dann dürft ihr aber auch nicht Unterschiede machen, je nachdem, ob ein Mensch in der sozialen Rangordnung hoch oder niedrig steht. Da fällt mir auf, dass Jakobus zunächst einmal feststellt, dass die Leser gläubig sind. Ihr seid gläubig, ja? Schön. Ihr seid gläubig, glaubt an Jesus. Schön. Na und? Was hat das mit dem Thema zu tun? Ja, er stellt fest, dass Jesus nicht irgendwer ist, sondern er ist der Herr der Herrlichkeit. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Im Lauf der Zeit, wie ich mit diesem Text lebe, ist mir der Punkt sogar immer wichtiger geworden und vielleicht ist er sogar der wichtigste Punkt, dass wir an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, glauben. Glauben wir das? Das ist wichtig, das ist seine Eigenschaft, seine wesentliche Eigenschaft, dass er der Herr der Herrlichkeit ist. Von ihm geht Herrlichkeit aus, von ihm geht Glanz aus. All das, was wir in der Lobpreiszeit auch miteinander im Lied betont haben. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Mir kommt es auch so vor, als ob in den Adventsliedern das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Der Herr der Herrlichkeit, der Heil und Leben mit sich bringt. Der Halben jauchzt, mit Freuden singt, gelobt sei mein Gott. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Von ihm geht Glanz aus, von ihm geht mehr Glanz aus als von Gerd Goldfinger und seinen Konsorten. Viel mehr Glanz. Und er ist schon da, noch bevor Gerd Goldfinger reinkommt, ist er schon da. Der Herr der Herrlichkeit. Und er ist jedes Mal dabei. Deswegen ist Diskriminierung unchristlich. Es ist unchristlich. Wieso werden noch Menschen hofiert, von denen ein gewisser Glanz ausgeht, wenn der Herr, von dem total der Glanz ausgeht, längst schon da ist, wenn wir in seinem Namen den Gottesdienst begonnen haben. Wir haben keinen zusätzlichen Glanz mehr nötig. Kommt einer rein und sagt, ich verleihe dieser Hütte den Glanz. Ich sage, den Glanz, den haben wir schon. Den brauchen wir nicht mehr, den kannst du behalten. Er stellt fest, der Jakobus, vermischt nicht den Glauben an diesen Herrn der Herrlichkeit mit etwas anderem. Mischt da nichts drunter. Haltet diesen Glauben rein. Haltet den rein vom Unterschiede machen. Wir denken, Glauben müssen wir reinhalten vor fremden Lehren. Und das ist auch tatsächlich so. Da müssen wir immer schauen, dass da nicht Lehren eindringen, die nicht verträglich sind mit dem Evangelium von Jesus Christus. Aber hier ist auch etwas, was sich drunter mischt und wir merken es gar nicht oder vielleicht viel zu spät. Das Unterschiede machen ist ein Fremdkörper im Glauben, das den Glauben zerstört und unterhöhlt. Unterschiede machen ist dem Glauben fremd. Es passt so wenig zusammen wie Kaffee und Kochsalz. Probiert mal Kaffee mit Kochsalz, herrlich. Glaube, der Unterschiede macht, wird von außen als unauthentisch empfunden. Und er ist es auch. Er ist unauthentisch. Gott macht nämlich keine Unterschiede. Gott ist unparteiisch. Nächster Punkt, was ist so schlimm dran? Diskriminierung ist sinnlos. Unterschiede machen ist sinnlos, weil nichts Äußerliches etwas über den Wert einer Person aussagt. Nichts. Was macht denn dich wertvoll? Hast du dir das schon mal überlegt? Was macht mich wertvoll? Ich will es euch verraten, dass Gott dich angesehen hat. Das macht dich wertvoll. Gott hat dich angesehen. Er hat das kann man immer wieder feststellen, überproportional die Armen ausgewählt. Er wählt auch Reiche aus, aber er hat überproportional die Armen ausgewählt. Er macht sie aufgrund ihres Glaubens reich. Also ist es sinnlos, Unterschiede zu machen, denn was uns wertvoll macht, ist, dass Gott uns ansieht und nicht, was wir äußerlich hergeben an Kleidung oder an Schönheit oder was dergleichen mehr ist. Es ist auch sinnlos, weil alles, was wir können und haben, alles ein Geschenk ist. Wir haben das alles geschenkt bekommen. Ich habe diesen Punkt schon öfter mal gesagt im Predigten und werde nicht müde, den immer wieder zu sagen. Es ist alles geschenkt. Denkt euch den angesagtesten Typen in eurer Klasse. Warum ist er angesagt? Weil ihm viel geschenkt ist. Mehr als anderen in deiner Klasse, möglicherweise. All das hat er vom Schöpfer bekommen, oder sie. Und wenn man uns mal alles abnehmen würde, wenn wir das alles an der Eingangstür abgeben müsste, was uns geschenkt ist, was würde da noch überbleiben? Sehr, sehr wenig. Ganz wenig. Und das Dritte schließlich, das betont nun Jakobus natürlich ganz besonders für seine Zeit. Das kann ich so nicht unterschreiben für die heutige Zeit. Es war sinnlos, damals die Mächtigen imponieren zu wollen, weil es gerade damals die Vornehmen waren, die die Christen verfolgt haben. Das ist eine leidvolle Erfahrung im ersten Jahrhundert gewesen, deswegen kann er das so schreiben, ist aber sicherlich für uns, wie ich so sehe, eigentlich keine Sache, die wir besonders betonen müssen. Könnte aber in anderen Teilen der Welt durchaus so sein. Diskriminierung, und das ist der härteste und schlimmste Punkt, das ist lieblos. Seid ihr mal diskriminiert worden? Wie lieblos war das für euch? Es ist mit Abstand das größte Problem. Hofieren auf der einen Seite, diskriminieren auf der anderen Seite ist Lieblosigkeit. Unterschiede machen heißt das königliche Gesetz, das Gesetz der Barmherzigkeit, das Gesetz der Nächstenliebe brechen. Das ist das höchste Gesetz. Deswegen ist es das königliche Gesetz, so schreibt Jakobus ja hier. Das königliche Gesetz. Es ist das höchste Gesetz und fasst alle anderen Gebote, die es noch so gibt, in sich zusammen. Sie finden darin ihre Erfüllung. So wie wir mit Leuten umgehen, die uns nichts bringen, die uns nichts zu bringen haben, die unserem Glanz nicht noch mehr Glanz dazugeben. So wie wir mit ihnen umgehen, das sagt etwas darüber aus, wie wir Gott lieben, sagt Johannes in seinem ersten Brief. Wie lieben wir Gott? Aha. Und wie gehst du mit verachteten Leuten um? Mit armen Leuten oder mit normalen Leuten, erschreckend normalen, mittelmäßigen Leuten? Soweit das Problem. Es ist unchristlich, es ist sinnlos, es ist lieblos. Die Anwendung. Wie kann man es besser machen? Unterschiede machen ist wie Pickeln am Fundament der Gemeinde. Oh, unser kostbares Fundament. Wenn da was abbricht, dann bricht wirklich alles zusammen. Und so ist es auch. Unterschiede machen ist wie an den geistlichen Fundamenten der Gemeinde pickeln. Unterschiede machen ist Kaffee, wie Kaffee mit Salz würzen wollen. Es zeigt, wir glauben gar nicht richtig, was wir glauben. Wir glauben nämlich nicht, dass Jesus der Herr der Herrlichkeit ist. Dass Jesus der Herr der Herrlichkeit ist, der jeden reich macht, der an ihn glaubt. Aufpassen, dass wir glauben, was wir glauben, dass wir authentisch sind, nicht nur nach außen so wirken, sondern es auch wirklich sind. Echte Liebe zieht Menschen an. Das war schon immer so. Wie können wir es besser machen? Nehmt euch ein Beispiel an Jesus. Schwer, oder? Schwer, wenn du empfindest, der, mit dem du jetzt gerade zu tun hast, der ist so anders als du selbst. Und ach, wenn du da so ran könntest an sein Leben, du würdest gerne das eine oder andere ändern. So kann man gar nicht richtig mit dem umgehen. Wie soll ich den annehmen? Aber wenn du mal so nachdenkst, wie war das für Jesus, als er Mensch wurde und er kam aus der Herrlichkeit des Vaters? Er hatte nur Umgang mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Und dann bewegt er sich unter Menschen. Und was hat er da an Unvollkommenheit gesehen? Wie ist er da ständig mit Lebensbereichen, die völlig chaotisch waren, konfrontiert worden? Allein bei seinen Jüngern oder bei seinen Geschwistern, bei seiner Mutter, seinem Vater. Wie ist Jesus Menschen begegnet? Er ist auf die Andersartigen total zugegangen, hat unter ihnen gelebt, unter den Zöllnern, den Krankhaften. Er ist der samaritanischen Frau, die obendrein eine Schlampe war, in einer sehr großen Barmherzigkeit begegnet, ohne dass er unter den Tisch fallen ließ, was in ihrem Leben auch prägend war. Auch von den Sündern hat er sich nicht zurückgezogen. Dass wir es nicht verwechseln. Annehmen und gut finden, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich will nicht alles nivellieren. Ich finde es sehr wohl, ich kann sehr wohl jemand annehmen, aber die Sünde, in der er verstrickt ist, nicht gut finden und soll sie auch nicht gut finden, ganz klar. Also nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Jesusmäßige Annahme, das ist der Schlüssel, der erste Schlüssel. Zweite Schlüssel, denkt an die Bedürfnisse des anderen. Bevorzugung, das kommt ja oft daher, dass ich den Wunsch habe, da ist jemand, der ist toll und wenn ich mit dem zusammen bin, da kriege ich was. Ach, wenn so einer doch herkommen würde in einem Silver Shadow Rolls Royce und anschließend spricht er den Pastor an, möchte getauft werden und die Kassierer im Hintergrund jubeln schon und bei all dem, was wir vorhaben, so im kommenden Jahr, brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Ja, das ist ja doch oft so, auch im Hintergrund. Freche Frage. Was unterscheidet den dann eigentlich wesentlich von einer Melkkuh? Ich distanziere mich von Leuten, denen ich mehr gebe, als dass ich von denen zu erwarten habe. Mein Bedürfnis steht im Mittelpunkt. Mein Bedürfnis steht im Mittelpunkt, wenn ich Leute bevorzuge und andere verachte. Aber wie wäre das, wenn ich mir überlege, die anderen sind nicht nur um meine Bedürfnisse willen da, dass ich mich gut unterhalte, dass ich eine tolle Zeit habe. Ich bin auch für sie da. Jesus hat sein ganzes Leben lang darauf gesehen, was dem anderen dient. Er hat unsere Sünde gesehen und er hat nicht gesagt, ich gehe hier weg, sondern er hat gesagt, ich muss für den sterben, muss für den ans Kreuz gehen. Er ist der gute Hirte. Ein Hirte ist jemand, der für die Bedürfnisse der Schafe da ist. Mit ihm sind wir doch unterwegs, mit diesem guten Hirten. Geht es Jesus gut, wenn er täglich mit ansehen muss, wie wir uns nur um unsere eigenen Bedürfnisse, nur um unsere eigenen Verletzungen drehen? Glaubt es oder glaubt es nicht? Die anderen haben auch Bedürfnisse, genauso wie du selber. Was dient dem anderen? Findet es heraus. Betet um Weisheit. Ist es Wertschätzung? Hunger, das Gefühl, irgendwo dazuzugehören, dient dem anderen. Jesus findet es gut. Und schließlich der letzte Punkt, ermutigt einander. Ermutigt einander und einer erbaue den anderen. Wir sind ständig in der Bauphase. Nicht am Haus, sondern am nächsten. Paulus hat die Mutlosen und die wandelnden Baustellen vor Augen in diesem Vers, der aus dem ersten Thessalonicher Brief steht. Da drin steht, ermutigt euch untereinander und einer erbaue den anderen. Er hat die Mutlosen und die wandelnden Baustellen vor Augen, mit anderen Worten uns alle. Das sind wir alle. Jeder braucht doch Ermutigung. Ermutigung. Die Vorsilbe er bedeutet in hinein. Das heißt, in eine Person, die vorher keinen Mut hatte, lege ich Mut hinein. Das ist Ermutigung. Wenn eine Person aus einer Begegnung mit mir heraus mit mehr Mut nach Hause geht als vorher, dann hat Ermutigung stattgefunden. Wenn die Person mit weniger Mut nach Hause geht, dann hat Entmutigung stattgefunden. Gottesdienst ist eine Ermutigungsveranstaltung. Wer immer hier kommt, er soll ermutigt nach Hause gehen mit mehr Mut als vorher. Das kann schon durch ein Lächeln geschehen, möglicherweise. Einer erbaue den anderen. Erbauung, das ist so ein Schleimwort geworden. Was ist denn erbaulich? Erbaulich, ja, das kann jeder so für sich ausfüllen, was denn erbaulich sei. Ein bestimmter Stil Lieder gesungen wird und bestimmte Sprache gesprochen wird. Was ist erbaulich? Vom Ursprung her ist doch der Gedanke, dass jeder eine Baustelle ist, die unfertig ist, keine Einweihung hat stattgefunden, die unreif ist. Der Bauplan ist zwar schon fertig, es ist schon klar, was mal aus uns werden soll, aber erbaulich wird es, wenn Steine vermauert werden. Erbaulich ist, wenn Fenster eingesetzt werden, wenn gefliest wird und wenn Leitungen verlegt werden, wenn ihr ein Stück fertiger nach Hause geht. Also nicht fertiger im Sinne von, ja, ihr wisst schon, sondern fertiger im Sinne der Baustelle. Das ist erbaulich, wenn Jesus mehr und mehr und mehr an uns erkennbar wird. Das ist erbaulich. Das sind die drei Schritte, wie wir es besser machen können. Nehmt euch ein Beispiel an Jesus. Nehmt einander an, so in dieser Weise, wie Jesus uns angenommen hat. Zweitens, denkt an die Bedürfnisse des anderen. Auch, jawohl, auch andere haben Bedürfnisse. Und drittens, ermutigt einander. Schaut, wo jemand Mut nötig hat. Schlusswort aus dem Brief von Paulus an die Galater, die ja auch ganz besonders so sehr bewusst waren, dass es so Unterschiede gibt in der Gemeinde und die es gepflegt haben. Denen sagt er, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Amen.